Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Theaterautorin Sivan Ben-Yishai stammt aus Tel Aviv und lebt seit längerem in Berlin. Gerade hat sie einen richtigen Lauf. Im Frühjahr hat sie den Mülheimer Dramatikerpreis bekommen. Im Mai gastierte ein Stück von ihr beim Berliner Theatertreffen. Und im Spätsommer kürte die KritikerInnenumfrage der Zeitschrift Theater Heute Sivan Ben-Yishai zur Dramatikerin des Jahres. Für das Berliner Gorki-Theater hat sie schon mehrere Stücke geschrieben und nun ein neues. Bühnenbeschimpfung. Liebe ich es nicht mehr oder liebe ich es zu sehr? Das ist der Titel. Erinnert natürlich an Peter Handkes legendäre Publikumsbeschimpfung aus dem Jahr 1966. Aber jetzt geht es wohl weniger um das Publikum als um das Theater selbst. Die Institution wird hier angeklagt.
Schaut sie euch an. Ihre Körper, Institutionen. Sie ziehen die Vorstellung durch. Sie halten den Mund und ziehen die Vorstellung durch. Und erst spät nachts hinter verschlossenen Türen werden sie anfangen zu reden, zu lästern. Sie lästern und lästern und lästern und lästern, bis es niemand mehr hören kann, bis zur völligen Erschöpfung. Sie lästern Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Sie lästern, bis Rauch aus ihren Augäpfeln tritt, bis Rauch aus ihren Mündern kommt. Der Rauch stieg auf, während in den Theatern noch ausschließlich Texte liefen von Jungen.
Eine ganz schöne Tirade, aus der ich mich hier rausschleiche, diese Bühnenbeschimpfung. Der langjährige Gorki-Hausregisseur Sebastian Nübling hat die Uraufführung inszeniert und für Fazit war Tobi Müller dabei. Seit der Pandemie diskutiert die Theaterwelt ja besonders viel über ihre Strukturen, also über Machtmissbrauch auf Leitungsebene, über Hierarchien, Angst, Arbeitsverträge. Tobi Müller, ist Sivan Ben-Yishais Stück so eine Art Debattenbeitrag dazu?
Ja, und ich glaube, wirklich der erste auf einer großen Bühne. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt, dass man das macht und dass man das zulässt. Aber es hat erstmal das Stück jetzt im Text drei Teile, fast klassisch eigentlich. Es spricht erst über den Körper als Institution, wie Sie schon genannt haben, dritter Bürger. Das ist eigentlich ganz einfach über die Schauspielerinnen, ne? Und wie sehr die Machtstruktur der Theaterhäuser bereits in ihnen selbst drin steckt. Also das, was Michel Foucault vielleicht die Gouvernementalität genannt hat, also das Denken der Macht, dass die Untergebenen, die Schauspieler in dem Fall, selbst schon verinnerlicht haben. Das klingt ein bisschen abstrakt. Fragt ist aber im Gorki ein großer Spaß, weil es hier eben viel um die Nöte, aber auch Narzissmen der Schauspieler geht. Werden sogar Witze erzählt, zwei Haie begegnen sich. Hat der eine einen Schauspieler gefressen, sagt der andere, wie hat er geschmeckt? Herrlich, Riesenleber, kein Rückgrat. So geht das lange hin und her, aber dann doch die Zerrissenheit, politisches, relevantes Theater zu machen und dennoch auf seine hedonistischen Kosten zu kommen als Spieler oder Spielerin. Das ist ja das, was das Gorki eh macht, wenn es gut läuft. Und es läuft extrem gut in diesem ersten Teil. Lindy Larson als Obernarzis, Vidina Popov als hyperaktive Tanzperformerin. Das ist wirklich zum Schreien. Im zweiten Teil dann geht es um den Theaterabend als Institution. Da geht es dann doch wieder um das Publikum, wirklich. Die Spieler sitzen im Saal, sprechen mit jungen Schauspielern, die etwa im Jugendclub des Gorki gearbeitet haben. Wer es denn wirklich merkt, ist ziemlich gut gemacht. Setzen sich auf die Bühne, reden mit uns, stellen sehr intime Fragen. Die Leute stehen auf und setzen sich. Immer erstaunlich, was das Publikum machen lässt. Mit sich machen lässt eigentlich. Es geht fast immer um Ungleichheit. Und am Schluss soll es um die Zukunft des Theaters gehen. Aber da kommen wir vielleicht auch am Schluss dazu.
Das Gorki war ja selbst auch schon Gegenstand solcher Debatten. Also Mitarbeiterinnen hatten der Intendantin Shermin Langhoff vorgeworfen, es herrsche ein Klima der Angst am Gorki. Wie wirkt denn jetzt so ein Stück also an diesem Ort?
Es wird tatsächlich angesprochen nach einem großartigen Solo von Aysima Ergün, die eine im Prinzip hilflose Schauspielerin gibt, die von allen Anweisungen will, also der Macht ergeben ist, vom Souffleur, vom Kostüm, vom Bühnenbild. Sie verzweifelt da richtig. Sogar den Stücktitel fängt sie an zu vertanzen und zu veralbern, weil ihr Text fehlt. Eine Hauptsache, sie darf auf der Bühne bleiben, wird der Fall Langhoff als Text projiziert, so wie es bei Yishai auch steht. Aber auch mit dem Hinweis, dass dies eben doch nicht auf der Bühne richtig diskutierbar sei. Aber es wird angesprochen. Es kommen noch etliche Spitzen gegen die Intendantin, auch über nie weiß an diesem Theater, was ist jetzt genau Humor und was ist Ernst. Aber der Regisseur und ich vermute vor allem das Ensemble haben einen ganz eigenen Weg gefunden, sich mit der Machtfrage hier auseinanderzusetzen. Sie kapern diesen Text. Sie lassen mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte aus und schreiben ihre eigenen Monologe über das Schauspielerleben. Jetzt kracht es richtig. Der Brüllmonolog von Mehmet Yilmaz, der mit harten Wiederholungen sein Leben als freier Schauspieler und dann als Festangestellter beschreibt und im Publikum nur rumschreit, weil es der Regisseur offenbar so wolle, wie er sagte. Das sollte wirklich Pflichtstoff für jede Schauspielschule werden, weil es so traurig und gleichzeitig auch so lustig ist. Ich finde, dass Langhoff und auch die Autorin Yishai das alles zulassen, das ist ein Punkt für beide und wirklich nicht selbstverständlich. Das ist souverän und so hat das noch niemand gemacht auf einem deutschen Theater.
Peter Handkes Publikumsbeschimpfung aus dem Jahr 66 klingt in diesem Titel ja irgendwie mit, Bühnenbeschimpfung. Gibt es da Anknüpfungspunkte zur Situation des Theaters vor 56 Jahren?
Erstaunlich viele. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Also der Applaus vom Band am Anfang, der eingespielt wird, die Parade der Schauspieler, die strengen Formationen und Chöre zwischendurch, gab es alles auch schon bei Klaus Peimann, der die Uraufführung inszeniert hat von Publikumsbeschimpfung in Frankfurt damals. Und auch der Schluss ohne Vorhang und ohne Verbeugung. Wir gehen da, ohne die Schauspielerinformationen dann gesehen zu haben, ohne den Regisseur gesehen zu haben. Das erinnert alles an 66. Die Frage ist ein bisschen, was die Parallele soll. Ne? Weil Ende der 60er geriet das Theater natürlich auch in Umbruch, aber im Nachhinein vielleicht weniger, was seine Strukturen betraf. Das waren kurze Experimente, Berliner Schaubühne etwa. Es ging dann doch eher um eine Reliterarisierung des Theaters eigentlich im Verlauf der 70er Jahre. Davon kann heute keine Rede sein. Heute geht es auch auf der Bühne direkt um die Struktur, um die Ermächtigung aller Beteiligten mit noch offenem Ausgang.
Braucht man für so ein Stück ein Bühnenbild?
Das spielt dann am Schluss tatsächlich eine Rolle. Also wir sehen ganz lang den eisernen Vorhang natürlich, also quasi ein Anti-Bühnenbild, wenn man so möchte. Es gibt sehr schöne Kostüme, wo die SchauspielerInnen quasi als Clowns verkleidet kommen, ganz am Anfang. Und es gibt immer sehr wichtig bei Nübling, bei diesem Raumgreifer, Körperaktivator, die Musik natürlich, Lars Wettershagen, mit dem er schon sehr lange zusammenarbeitet. Das dreut mal so ein bisschen wie Twin Peaks, Angelo Badalamenti, der Komponist, der gerade gestorben ist. Diese Woche ist dann nochmal durch die Hintertür reingekommen. Manchmal ist es dann doch eher so körperbetont, was wir am Anfang gehört haben. Erinnert ein bisschen an John Grant. Das gibt es alles, aber am Schluss spielt die Bühne nochmal eine große Rolle. Da wird quasi versucht, das Theater aus den Trümmern nochmal aufzubauen mit großen, bunten Blöcken. Fast Bauklötzen sind es eigentlich, die mit einer Säulenstruktur manchmal an das Gorki selbst erinnern. Es ist aber genau da, wo die Inszenierung dann doch schwächer wird, wo der Text auch schwächer wird. Es geht da so um eine organische Verwandlung von allem. Sie will das eigentlich mit einer Praxis aus Japan illustrieren, die Autorin, wo ein gewisser Shinto-Schrein alle 20 Jahre neu aufgebaut wird. Das interessiert Nübling und das Ensemble überhaupt nicht. Man weiß nicht so richtig, was geschieht. Es kommt ein Text vom Band. Das ist ein bisschen Kindergeburtstag dann vorne auf der Bühne. Das interessiert sie nicht richtig. Sie haben draufgehauen, das sehr klug und lustig. Wie der Aufbau dessen, was jetzt zerstört wurde, an diesem Abend aussieht, ist noch nicht wirklich in diesen Abend eingegangen. Aber alles davor lohnt sich sehr.
Bühnenbeschimpfung. Tobi Müller über die heutige Uraufführung am Berliner Gorki-Theater. Danke.
Danke auch.